Einmal um den Globus, der Reisepodcast.
Benni, weißt du, woran ich jetzt letztens gedacht habe?
Ich kann es mir, glaube ich, vorstellen.
Vielleicht auch nicht. Kannst du mir ja gleich mal sagen, ob du es dir vorstellen konntest. Aber wir haben doch in den Reisetrends darüber gesprochen und auch so ein bisschen Revue passieren lassen, was in 2025 so bei uns passiert ist. Und da habe ich doch von meiner Neuseelandreise erzählt. Ja. Ne? Und was ja auch mein Manko damals bei der Neuseelandreise war. Ich habe ja die Südseite gesehen, aber die Nordseite halt noch überhaupt nicht. Und das muss ich unbedingt nachholen.
Und es ist auch, glaube ich, genau ein Jahr her, ne?
Ja, ziemlich genau. Ja, im Februar. Deswegen passt es super, worüber wir heute sprechen wollen, weil Südseite haben wir auch als Podcast-Folge schon gemacht, aber die Nordseite halt noch gar nicht. Und deswegen haben wir heute zwei richtig tolle Gästinnen bei uns. Das ist nämlich einmal die Finja Schiebuhr und einmal die Marisa Engel. Und ich würde sagen, wir holen sie direkt ins Boot, oder?
Absolut.
Damit herzlich willkommen, ihr beiden.
Kia ora. Hallo.
Ah, schön. Hallo. Einmal deutsche Antwort, einmal die klassisch neuseeländische. Das ist doch toll. Damit die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben, stellt euch doch gerne beide kurz mal vor. Finja, magst du vielleicht anfangen?
Mache ich gerne. Also nochmal kia ora, unsere neuseeländische Begrüßung. Kia ora passt immer. Mein Name ist Finja und ich habe das große Privileg, jetzt seit schon fast 14 Jahren bei Tourism New Zealand zu arbeiten. Dort bin ich Trade Manager und betreue unsere Veranstalter in Deutschland, UK und Gesamteuropa.
Nicht schlecht, vor allen Dingen auch schon eine ganz lange Zeit, wo du dabei bist. Ich glaube, da hast du tolle Insights für heute mitgebracht.
Ich hoffe.
Ich bin mir sicher.
Und Marisa, wie sieht's bei dir aus? Wie kann man dich denn zuordnen?
Also hallo, ich bin Marisa und ich arbeite aktuell im Reisebüro, im Dertour-Reisebüro in Germering. Das aber erst seit Juni letzten Jahres, also noch ganz frisch. Und tatsächlich verbindet mich mit Neuseeland, dass ich damals nach dem Abitur direkt für ein Jahr als Au-pair dort gearbeitet habe und auch auf der Nordinsel praktisch bei meiner Familie gewohnt habe. Und es war eine super Zeit und ich freue mich, dass ich heute mitreden darf.
Ja, das hört sich auch sehr gut an. Und ich glaube, du kannst uns da auch nochmal so ein paar Insights abgesehen vom klassischen Tourismus geben, einfach weil du dort auch gelebt hast. Mich würde bei euch beiden mal interessieren. Neuseeland ist ja schon wirklich ein tolles Land. Wie gesagt, wo ich einmal da war, war super fasziniert. Was hat euch denn gerade vielleicht auch an der Nordinsel fasziniert?
Also Neuseeland ist halt einfach generell das absolute Traumziel für mich schon immer gewesen. Ich hatte das einfach schon immer so auf dem Schirm. Und die Nordinsel witzigerweise ist, wenn wir an Tourismus und Reisen denken, fast so ein bisschen der Underdog. Denn die meisten Europäer, die an Neuseeland denken, haben immer automatisch sofort die Südinsel mit den majestätischen Alpen und Fjorden vor Augen. Aber ich bin ein Riesenfan von der Nordinsel, was, glaube ich, vor allem daran liegt, dass es einfach ein bisschen das wärmere Klima hat. Aber auch mehr Menschen. Und wem die Kiwis so sympathisch sind wie mir, der freut sich halt, wenn er mehr Gelegenheit hat, auch mit den Einheimischen viel in Kontakt zu kommen. Und es leben einfach viel mehr Menschen auf der Nord- als auf der Südinsel.
Das stimmt. Ich habe mal bei der Südinsel gehört, dass da mehr Schafe leben als Menschen. Ist das noch der Fall?
Ja, vom Schafsimage versuchen wir immer ein bisschen wegzukommen. Deswegen habe ich die Zahl mal direkt ausgeblendet. Aber ja, es ist in der Tat so, dass die Südinsel viel, viel dünner besiedelt ist. Und witzigerweise, ich meine, die meisten Menschen, die noch nie in Neuseeland waren, aber da gerne hin möchten, nennen halt zuerst immer, weil sie die tollen Landschaften sehen wollen und so diese Abwechslung und die Vielfalt. Aber wenn sie dann zurückkommen, reden Sie meist doch erst über die sympathischen und die unkomplizierten Menschen, mit denen Sie dort in Kontakt gekommen sind. Also von daher, ja, wer mehr Menschen möchte, ist auf der Nordinsel sehr gut aufgehoben.
Sehr gut. Und Marisa, was würdest du sagen? Was hat dich bisher so fasziniert an der Nordinsel?
Ja, also das Lustige war eigentlich, dass ich damals gar nicht wusste, welches Land ich genau als Au-pair bereisen möchte. Und das war eigentlich dann ganz spontan, dass es Neuseeland wurde. Und ich muss sagen, mich hat total überrascht, als ich da ankam, dass auch jeder sofort auf einen zugekommen ist. Es waren alle Menschen super freundlich und ja, es ging dann eigentlich sofort für mich los und ich wurde sofort freundlich aufgenommen. Das Erste, was meine Gastfamilie gemacht hat, ist mich zu begrüßen, mir alle möglichen Geschenke zu geben. Ich war total baff und was mich aber auch ganz fasziniert an der Nordinsel ist einfach, es ist vielleicht ein Klischee-Antwort, aber diese Natur, die Neuseeland bietet, ist unglaublich. Und auch die Nordinsel, wohl, wie auch gerade Finja gesagt hat, dass man ein bisschen untergeht, hat auch so viel Natur zu bieten. Und es ist einfach wunderschön. Ich kann es jedem empfehlen, der das noch nicht gesehen hat.
Okay, ich oute mich jetzt. Ich glaube, ich bin der Einzige in dieser Runde, der keine Ahnung von Neuseeland hat. Und deshalb würde mich jetzt mal interessieren, was unterscheidet denn die Nord- von der Südinsel? Ich habe jetzt hier schon so viel mitgenommen von Schafen und von ganz herzlichen Menschen.
Die gibt es auf beiden Inseln.
Ich würde... Okay, das ist schon mal kein Unterschied. Aber deshalb würde ich jetzt gerne von euch wissen, was unterscheidet denn Nord- und Südinsel?
Ja, also generell ist die Nordinsel die kleinere der zwei Hauptinseln. Also es ist circa ein Drittel der Landfläche, aber circa drei Viertel der Gesamtbevölkerung leben dort. Ich meine, Neuseeland ist immer noch ein recht dünn besiedeltes Land, auch auf der Nordinsel, aber es ist eben ein ganz, ganz großer Unterschied zum Süden. Und dementsprechend sind auch zwei unserer drei größten Städte auf der Nordinsel. Also Auckland ist mit Abstand die größte Stadt und die ist ja eher im Norden der Nordinsel und dann ganz im Süden ist unsere Hauptstadt Wellington. Das heißt, die Nordinsel ist schon durch das Stadtleben geprägt. Und das zweite Merkmal ist, dass sich die Maori, also Neuseelands indigenen Bevölkerung, dass die sich vorwiegend auf der Nordinsel niedergelassen haben, sodass man, wenn man also als Tourist nach Neuseeland kommt, hauptsächlich die Nordinsel dazu nutzen sollte, richtig in die Maori-Kultur einzutauchen.
Okay.
Und das Dritte, was die Nordinsel wirklich einzigartig macht, ist die geothermische Landschaft, die man im Zentrum der Insel findet, also geprägt von Vulkanen, Geothermalfeldern, Kratern und Seen. Von daher, wenn man also Geothermik erleben möchte, muss man das auch auf jeden Fall für die Nordinsel einplanen. Aber dann gibt es natürlich auch ganz viele Elemente, die beide Inseln gemeinsam haben. Also ob es jetzt tolle Küstenabschnitte sind oder Weinanbaugebiete oder ganz, ganz tolle Regenwälder. Die findet man auch auf beiden Inseln. Aber diese drei Elemente, die ich gerade genannt habe, die sind wahrscheinlich das, was die Nordinsel wirklich so einzigartig machen.
Und wenn ich mir jetzt quasi beide Inseln angucken möchte, wie verteile ich das zeitlich? Also mache ich 50-50 von meiner Zeit, also die ich Neuseeland bin, oder macht es mehr Sinn, mehr Zeit auf der Nordinsel und ein bisschen weniger auf der Südinsel zu verbringen? Wie gehe ich da am besten vor, wenn es um das Thema Reiseplanung geht?
Also ich würde fast sagen, dass es so ist, ein bisschen drauf ankommt, was man genau möchte. Also von Naturhighlights bieten eigentlich beide Inseln viel, aber vielleicht die Südinsel noch einen Tick mehr. Also wenn man jetzt sagen möchte, man möchte wirklich dieses komplette Erlebnis über alpine Landschaften, über Fjorde, heiße Quellen, dann sollte man vielleicht doch einen Tick der Südinsel mehr geben. Aber was ich noch vorhin auch ergänzend zu Fenja sagen wollte, die Nordinsel hat ja diese großen Städte und gerade für junge Leute ist zum Beispiel Auckland auch eine super Stadt, wo man das Nachtleben genießen kann. Also man kann da auch ausgehen und diese Stadt praktisch erleben und ich würde sagen, wenn man das mag, dann sollte man auf jeden Fall auf der Nordinsel, gerade in Auckland, schon ein bisschen Zeit mit einplanen.
Ich würde auch sagen, also zeitlich gesehen, die meisten Reiseverläufe und die meisten Urlaube bringen schon mehr Zeit auf der Südinsel als auf der Nordinsel. Die klassische Route auf der Nordinsel wäre immer so in Auckland anfangen und dann über das Zentrum der Nordinsel, also Rotorua, Taupo, runter nach Wellington. Und das schafft man schon ganz gut in einer Woche. Nach oben sind natürlich nie Grenzen gesetzt, das ist ganz klar. Aber ich denke, so diese klassische Route schafft man auf jeden Fall in einer Woche. Aber es gibt auch noch andere Regionen auf der Nordinsel, die touristisch noch nicht so gut erschlossen sind. Und so als Geheimtipp würde ich auch immer sagen, davon noch was einzubauen. Ob das jetzt zum Beispiel Taranaki im Westen ist oder Eastland und Hawke's Bay im Osten. Also da gibt es schon auch noch einiges, was man auch so ein bisschen als Geheimtipp dann mit einbauen könnte, wo man dann vielleicht ein bisschen länger braucht als eine Woche. Aber generell würde ich sagen, so als grobe Planungsrichtlinie mehr Zeit für die Südinsel einplanen, weil sie eben flächenmäßig sehr viel größer ist als die Nordinsel.
Okay, verstehe. Aber das waren schon mal sehr, sehr gute Hinweise. Und was mich interessiert, ich bin ja auch immer Fan, so ein bisschen abseits von den klassischen touristischen Orten zu kommen. Du hast ja gerade die Geheimtipps schon mal erwähnt und hast auch ein, zwei Orte genannt. Kannst du die vielleicht noch mal etwas ausführen? Und abgesehen davon, habt ihr vielleicht noch mehr Geheimtipps oder Orte, wo ihr sagt, da muss man unbedingt hin, was jetzt vielleicht nicht unbedingt der Klassiker ist?
Also was für mich persönlich ein Riesenhighlight ist und eben einfach ja für uns europäischen Touristen wahrscheinlich immer noch mehr ein Geheimtipp, ist zum Beispiel Northland. Das heißt, diese ganze Landzunge nördlich von Auckland, nennt sich Northland, hat subtropisches Klima, was viele gar nicht wissen, dass wir in Neuseeland auch ein bisschen subtropisches Klima haben. Das heißt, wer so ein bisschen Südsee-Feeling sucht, der ist in Northland richtig gut aufgehoben. Traumhafte Strände und Buchten. Aber, und das wäre der nächste Geheimtipp, dafür ist, dass dort oben auch sehr viel Maori-Kultur zu finden ist. Also die meisten verbinden immer so Rotorua mit Maori-Kultur, was auch absolut stimmt, denn das ist so ein bisschen das spirituelle Zentrum der Maori. In Northland gibt es zum Beispiel die Waitangi Treaty Grounds, wo man die Entstehungsgeschichte Neuseelands kennenlernen kann. Aber da gibt es auch verschiedene Nature Walks zum Beispiel, die man mit Maori machen kann. Also Northland wäre für mich ein ganz, ganz toller Geheimtipp für die Nordinsel, wo dann viele einfach keine Zeit mehr haben, das mit einzubauen. Denn wenn man da nochmal so einen Loop machen möchte nördlich von Auckland, dann sollte man da schon auch gerne so um die 3 Tage einplanen.
Ja, also ich war auch oben bei Bay of Islands. Also was ich auch toll finde, ist dieser 90 Miles Beach, wo sich ja praktisch die zwei Meere treffen und praktisch die Wellen in der Mitte im Ozean sich gegenseitig hochpushen, wie man das nennen möchte. Also es spritzt dann praktisch das Wasser mitten im Meer und das ist, also ich finde das faszinierend, weil das habe ich noch nie so irgendwo anders gesehen.
Ja, lustig, weil ich habe das schon mal im Internet gesehen, ich glaube auf Instagram irgendwo, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass das in Neuseeland auf der Nordinsel oder an der Nordinsel passiert. Das
am Cape Reinga, das ist der nördlichste Punkt in Neuseeland, absolut abseits der normalen Touristenpfade, also ein richtig, richtig tolles Abenteuerziel da oben.
Ja, sehr cool.
Ja, ansonsten, also ich finde, es gibt wirklich sehr viele Highlights. Gelebt habe ich zum Beispiel in Taupo, also tatsächlich auch, was Sven ja vorhin erwähnt hat, auch so ein, eigentlich auch so ein schöner Hotspot. Taupo liegt so in der Mitte von der Nordinsel an diesem großen See und allein den zu befahren ist auch super und man kann da auch viele zum Beispiel actiongeladene Sachen machen. Also ich habe zum Beispiel Parasailing gemacht, wo man dann an so einem Schirm hängt und übers Wasser gezogen wird von einem Boot oder auch viele andere. Also dort gibt es eigentlich auch allerhand zu erleben und ich finde, das ist auch so ein Highlight für mich zumindest.
Also ich glaube, was ich so raushöre, man kann dort extrem viele Outdoor-Aktivitäten machen. Mhm. Also es ist ja auch, glaube ich, so ein Land, wo auch so ein bisschen das Thema Action auch ein bisschen im Vordergrund steht, oder?
Absolut, ja. Also wenn mich Leute nach Outdoor-Aktivitäten in Neuseeland fragen, dann ist es immer unglaublich schwer abzuwägen, wo man da anfängt und wo man da aufhört, weil da sind eigentlich wirklich null Grenzen gesetzt nirgendwo im Land.
Nee, tatsächlich nicht. Also über Water Rafting, über irgendwie so Speedboot-Touren, man kann für die Mutigen Bungee-Jumping machen. Also da hört es wirklich nirgendwo auf. Also alles, was das Herz begehrt.
Und es ist halt auch ein absolutes Wanderparadies. Also ich liebe die neuseeländischen Regenwälder. Und das Schöne ist, es gibt keine giftigen Tiere bei uns. Das heißt, man kann da auch unbesorgt durch die Wälder wandern und einfach genießen die enorm riesigen Kaudi-Bäume zum Beispiel oder die Vielzahl an verschiedenen Farnen, der dort wächst. Für mich sind die Wälder immer ein absolutes Highlight und die Wanderungen dort sind einfach ein Traum.
Da ist ja auch, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber es müsste dort der älteste Baum der Welt sein, wenn ich mich nicht irre, dieser Tane Mahuta. Also so, ich weiß nicht, es war damals gar nicht so viel los dort, aber es ist irgendwie so ein Erlebnis, wenn man vor so einem Baum steht, der einfach so alt ist, dass man, also da kriegt man richtig Respekt vom Leben, also meiner Meinung nach.
Absolut.
Genau.
Das glaube ich wohl. Und ich habe jetzt mal so einen ganz klassischen Klassiker noch, nach dem ich fragen muss, und zwar nach Hobbiton. Das ist ja eher wirklich sehr, sehr klassisch für die Nordinsel. Aber ist das was ihr jetzt auch auf jeden Fall empfehlen würdet? Oder ist das so ein Ding, ja, das ist groß und das sieht cool aus, aber man sollte die anderen Sachen auf jeden Fall trotzdem nicht vernachlässigen?
Also ich war dort, es ist ja in Mata Mata. Für mich war es auch ein Highlight tatsächlich, weil ich eigentlich gar nicht so viel mit Herr der Ringe und dem Ganzen zu tun hatte. Also ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon, aber ich muss sagen, diese Gärten, also diese Anlage an sich einfach, die war einfach wunderschön. Also das kann ich jedem empfehlen. Also von den Pflanzen her, von der Natur her, man kann dort eine Führung machen. Natürlich gehen sie auf den Film ein und erklären Sachen dazu, aber man sieht auch einfach landschaftlich und von der Natur her einfach extrem viel und ich fand das damals, es war ein schöner Tag, es hat die Sonne geschienen und ich war noch fast noch nie in so einem schönen Garten, also da kann selbst diese Schlössergärten, finde ich, nicht mithalten.
Ja, da bin ich erleichtert, dass du das sagst, weil das hätte ich nämlich jetzt genauso geantwortet, dass auch selbst für nicht Herr der Ringe und Hobbit-Fans Hobbiton total magical einfach ist. Man darf sich das halt nicht wie so eine Pappmaché-Filmkulisse vorstellen, die jetzt dabei behalten wurde, um da ein bisschen die Touristen durchzuschleusen, sondern es ist wirklich wie so ein magisches, charmantes, kleines Filmdorf, wo halt auch alles echt ist. Also genauso wie Marisa sagt, da sind halt Gärtner ohne Ende beschäftigt die da ganz, ganz tolle Arbeit leisten, dieses kleinen Hobbitlöcher wirklich zum Leben zu erwecken. Also ich wüsste jetzt so gar nicht, dass jemand gesagt hätte, oh, Hobbiton hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. Das ist eigentlich für alle faszinierend. Und da entwickelt sich auch immer viel weiter, muss ich sagen. Also ich war jetzt wirklich schon regelmäßig da und jedes Mal, wenn ich da bin, ist eigentlich was Neues da. Dann kam irgendwann der Green Dragon, der Pub dazu, in dem man jetzt dann am Ende ein Bier oder ein Cider trinken kann. Jetzt gibt es zwei Hobbitlöcher, die ausgebaut sind von innen sozusagen und die sind auch mit ganz viel Liebe zum Detail. Da kann man sich ewig aufhalten und gucken, wie so ein Hobbit da wirklich leben würde, was natürlich komplett fiktiv ist.
Oh Gott, wie cool.
Aber es wird einem da so nahe gebracht, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist irgendwo in eine Fantasiewelt abgetaucht. Also ganz, ganz toll.
Und genau das macht's halt auch aus, ne, dass es nicht ein Filmset ist, was aufgebaut ist, sondern dass es mehr oder weniger einfach auch Realität ist dann da vor Ort.
Genau.
Hört sich sehr gut an. Okay, weiß ich Bescheid. Also wenn ich Nordinsel mache, dann mache ich das auf jeden Fall auch noch mit. Abgesehen von den ganzen Erlebnissen und auch Geheimtipps und Orten, von denen ihr gerade schon gesprochen habt, hast du, Fenja, ja aber auch schon öfters jetzt die Maori-Kultur erwähnt. Ne? Ich glaube, du hast sie auch leicht anders ausgesprochen. Du kannst gleich gerne nochmal verbessern. Aber über genau die Kultur würde ich gerne nochmal mehr erfahren. Also was macht die aus und wo kann man die auch gut erleben?
Also die Maori, so sagen wir das in Neuseeland. Wer es kann, das R-Rollen. Aber Maori in Deutschland ist auch auf jeden Fall gängig. Aber ja, das waren die ersten Bewohner Neuseelands. Und heutzutage machen die ca. 18% der Gesamtbevölkerung aus, also recht klein. Aber generell betrachtet kann man schon sagen, dass sie super gut in die neuseeländische Gesamtbevölkerung integriert sind. Also ob es jetzt die Sprache ist, deren Sprache ist das Te Reo Māori, wie zum Beispiel Ortsnamen, aber auch viele Bräuche wie den Haka zum Beispiel, den haben bestimmt viele schon mal gesehen, oder auch Māori-Kunst, ja, sind wirklich allgegenwärtig in Neuseeland, überall in Neuseeland. Sie nennen sich selber als Tangata Whenua, was so viel heißt wie die Menschen des Landes. Das heißt, sie sehen halt Natur nicht nur als Ressourcen, sondern wirklich als Teil ihrer eigenen Kultur. Also man kann schon praktisch sagen, als Verwandte, so dass Berge, Flüsse und Wälder oft eigene spirituelle Bedeutung haben. Ja, und sie so ein bisschen als Teil der Familie gesehen werden. Das heißt, wenn man als Tourist die Maori-Kultur kennenlernen möchte, klar, kann man sich so Haka-Shows und so angucken. Und da gibt es in Rotorua zum Beispiel ganz viel Auswahl. Aber man kann auch viel so Aktivitäten einfach machen, wo man mit denen einen Waldspaziergang macht oder denen ein bisschen bei ihrer Kunst zu gucken, ob das jetzt Schnitzerei ist zum Beispiel oder Weben. Also es gibt viele Möglichkeiten, einfach Maori-Kultur gut kennenzulernen. Aber das Schöne an Neuseeland finde ich persönlich, dass es eben nichts ist, was man jetzt komplett separat betrachtet, wenn man da ist, sondern wie gesagt, man im ganzen Land sieht man Ortsnamen, sieht man die Sprache, sieht man Bräuche. Also es ist eigentlich in einem Urlaub sowieso immer Teil davon.
Also das kann ich nur bestätigen. Meine Familie damals, bei der ich gelebt habe, beziehungsweise die Kinder, auf die ich aufgepasst habe, die haben das auch in der Schule gehabt. Also die Sprache wird ein bisschen beigebracht. Diese ganze Kultur wird denen beigebracht. Und es gab sogar einmal im Jahr so ein Fest, wo sie auch Haka getanzt haben tatsächlich, wo jede Klasse so einen kleinen Haka-Tanz aufgeführt hat, wo in Taupo direkt so ein Fest stattgefunden hat, wo die Maoris auch in ihre Kultur eingebracht haben. Es gab kleine Verkaufsstände. Sie haben mitgesungen, man hat wirklich einen Einblick bekommen in deren Kultur und da sieht man auch, dass eigentlich die ganze Bevölkerung von Neuseeland das irgendwie mitlebt, weil sie das auch praktisch im Alltag bei sich tragen. Also es gibt überall ein bisschen was, was auf die Kultur hinweist und ich glaube gerade Taupo und auch Rotorua, ich kann das nicht so gut aussprechen, sorry, waren wirklich diese Städte, wo ich auch sehr viel von denen gesehen habe und wir haben auch so ein Dorf besucht und es ist einfach toll. Und ich finde es auch super, dass die komplette Bevölkerung von Neuseeland irgendwie daran mit aufgeht und wirklich eine schöne Sache.
Und es ist auch schön, dass diese Kultur so weiterlebt, ne? Also ich finde das echt faszinierend.
Ja, definitiv.
So, jetzt haben wir ja zwei Experten hier, die auch Neuseeland sehr, sehr gut kennen. Was sind dann noch weitere Highlights für euch persönlich?
Also ja, ich hätte da schon noch ein paar zusätzlich zu denen, über die wir schon gesprochen haben. Zum Beispiel, was natürlich in keinem Neuseeland-Urlaub fehlen darf, ist den guten Wein zu verkosten. Das größte Weinanbaugebiet Neuseelands ist zwar auf der Südinsel Marlborough, aber auch auf der Nordinsel gibt's da einiges. Also ob es jetzt in der Hawke's Bay ist oder auf Waiheke Island zum Beispiel, da hat man schon viele Möglichkeiten, richtig ein bisschen in Weintourismus einzusteigen. Also das würde ich jedem noch empfehlen. Was anderes, was für die Nordinsel ganz, ganz bekannt ist, sind die Waitomo Glowworm Caves. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Das sind so unterirdische Höhlen, auch im Zentrum der Nordinsel, die berühmt sind durch die vielen leuchtenden Glühwürmchen, die man dort entweder zu Fuß oder per Boot oder sogar auch beim Blackwater Rafting entdecken kann.
Das habe ich schon gesehen und man sieht ganz, ganz oft auch gerade bei Instagram oder so mal Fotos und es sieht wirklich faszinierend aus.
Ja. Ja, ja, das ist auch ganz toll. Und dann das Letzte, wir hatten zwar schon ein bisschen über Hobbiton gesprochen, aber was ich auch auf jeden Fall noch jedem ans Herz legen würde, ist in Wellington mal beim Wetter Cave vorbeizuschauen. Denn die Filmindustrie in Neuseeland macht sich mehr und mehr und steht eigentlich Hollywood kaum noch groß nach, würde ich sagen. Und warum und wie das alles zustande kam und wer Peter Jackson ist und so weiter, das kann man dort in dem Wetter Cave alles erfahren. Also das ist für mich in Wellington ein absolutes Must-Do.
Wenn ich auch noch kurz ergänzen darf.
Genau.
Also, kurz noch also zu den Natur-Highlights auf jeden Fall auf der Nordinsel, weil wir gerade die Waitomo-Löwürmchenhöhlen hatten. Ich habe dort auch wunderschöne Stalagmiten und Stalaktiten. Ich bin mir nicht sicher, was was war, aber das ist diese Höhlen, man kommt da rein und erstmal ist es hell und man sieht jetzt nicht gleich ein Glühwürmchen, sondern man sieht erstmal diese Steinformationen, die auch unglaublich besonders sind. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Also wenn man da die Glühwürmchen sehen möchte oder wenn man vielleicht auch nicht unbedingt Glühwürmchen sehen möchte, die Höhlen sind auch ein Highlight für sich. Genau, dann wollte ich auch noch kurz, weil ich ja in Taupo gelebt habe und in der Nähe dieses Tongariro Alpine Crossing ist. Also das ist wirklich eine anspruchsvolle Wanderung, aber sie lohnt sich. Ich bin tatsächlich überhaupt kein Wanderer. Ich gehe auch selten in die Alpen bei uns. Aber ich muss sagen, ich wurde da überzeugt von den Leuten, mit denen ich dort war, dass man das unbedingt mal ausprobieren muss. Und es ist es wirklich wert. Also man hat zwar wirklich einen Weg vor sich und sollte da auch genügend zu trinken und zu essen mitnehmen, weil es tatsächlich, also wenn man es in 8 Stunden schafft, ist es gut. Wir haben es, glaube ich, erst in 10 Stunden geschafft. Und da oben hat man einfach auch wunderschöne Seen, also so wirklich smaragdgrüne Seen, die einfach toll aussehen. Und gerade für junge Leute vielleicht, die auch gern Instagram-Fotos machen, sind das ein totaler Hotspot dafür. Genau, und was ich noch sagen wollte, ist noch, dass man, wenn man nach so einer anstrengenden Wanderung vielleicht runterkommt, möchte man vielleicht in so einen Geothermalpark oder in so eine heiße Quelle steigen und man kann auch einfach in die Parks gehen und da einfach in dieses wunderschöne warme Wasser springen und die Muskeln entspannen und kann ich jedem empfehlen, das ist ein schönes Highlight am Schluss.
Ach, schön. Ich glaube, das waren ganz, ganz viele ganz tolle Sachen, die
aber
wir da
hallo.
Jetzt dabei hatten. Ich bin aus dem gedanklichen Staunen nicht mehr rausgekommen. Wenn ihr Zuhörer und Zuhörerinnen das gerne auch mal bildlich wirklich vor Augen haben möchtet, dann schaut doch gerne mal bei Instagram bei uns vorbei. Der Kanal heißt derto-reisebüro und da haben wir zu der Folge passende Bilder, wo ihr euch alle Erlebnisse oder viele Erlebnisse, von denen wir gerade gesprochen haben, auch nochmal anschauen könnt.
So, und jetzt kommt die Frage, die mich auch die ganze Zeit schon interessiert. Ich verbinde mit Neuseeland auch immer Camper, Campervan oder beziehungsweise auch Camping. Wie sieht es denn aus? Würdet ihr das empfehlen? Also lohnt sich ein Camper oder wenn nicht, was wähle ich für Unterkünfte aus? Beziehungsweise worauf sollte ich achten? Habt ihr Tipps rund um das Thema Unterkunft?
Also Campervan absolut, lohnt sich absolut. Und ich glaube, Svenja, als du auf der Südinsel unterwegs warst, wart ihr auch im Camper, oder?
Jein, also wir waren tatsächlich mehrere Leute und wir hatten uns einen Mietwagen geholt und sind dann eher in Unterkünften gewesen und mit dem Mietwagen rumgefahren, weil es einfach sonst mit so vielen Leuten
eng
zu eng in einem Campervan gewesen wäre.
Ja.
Genau. Aber wenn wir nur zu zweit oder viert gewesen wären, hätten wir, glaube ich, auch den Campervan bevorzugt.
Ja. Also es sind beides ganz, ganz tolle Varianten, Neuseeland kennenzulernen. Und es hat sich einfach als so perfektes Selbstfahrerziel etabliert, einfach weil die Infrastruktur richtig gut ausgebaut ist und es aber auch ein sicheres Land ist. Also von daher, ich persönlich finde, es ist ein bisschen grob wie gesprungen, ob man jetzt den Campervan hat oder einen Mietwagen und dann Unterkünfte. Ich finde halt, die Unterkünfte in Neuseeland leben einfach auch von diesen kleinen, urigen Unterkünften wie Bed and Breakfast oder so kleineren, individuelleren Hotels. Oder so ein bisschen Eco-Unterkünfte. Es gibt zum Beispiel diese Pure Pots, die total beliebt sind mittlerweile bei uns europäischen Touristen. Das sind so kleine, einfache, aber gleichzeitig luxuriöse Eco-Cabins in the middle of nowhere sozusagen. Also da gibt's richtig viele coole kleine Möglichkeiten, unterzukommen. Aber der Campervan ist natürlich auch praktisch, wenn man immer sein eigenes Haus dabei hat. Und bei den Campgrounds gibt es halt auch von bis, also ganz einfache Plätze, die eigentlich kaum Infrastruktur bieten, bis hin zu diesen super Top-5-Sterne Campgrounds, wo man dann noch ein Swimmingpool hat und Waschmaschinen etc. Also es ist beides richtig gut möglich und da würde ich mich auf jeden Fall von den Experten wie Marisa gut beraten lassen, was man aus beiden Varianten dann am besten machen kann.
Also ich muss noch sagen, also ich stimme auf jeden Fall zu, das sind die besten Transportmittel. Also man sollte auf jeden Fall Mietwagen nehmen und gerne auch einen Campervan, wer das möchte. Und man darf auch überhaupt keine Angst vom Linksverkehr haben. Also ich werde das des Öfteren gefragt, ob das nicht irgendwie schwierig ist. Aber man muss da überhaupt keine Angst haben. Neuseelandstraßen sind sehr sicher und eigentlich auch sehr verkehrsberuhigt, außer man fährt jetzt in eine Großstadt. Aber es ist eigentlich also total einfach und man hat überhaupt keine Probleme. Man gewöhnt sich auch ganz schnell daran und man sollte davor keine Angst haben. Und stimme da auch der Fenja zu. Sonst kleine Unterkünfte sind super in Neuseeland. Es gibt eigentlich überall was. Über kleine Hostels bis kleine Pensionen. Wir haben auch manchmal in kleinen Apartmentanlagen gewohnt. Selbstverpflegung ist eigentlich in Neuseeland gar kein Problem. Man findet überall mal einen kleinen Laden, wo man was kaufen kann. Und von daher würde ich sagen, sind das auf jeden Fall die besten Ideen, wie man dort seinen Urlaub plant.
Was ich aber auf jeden Fall auch dazu sagen würde, ist, wer natürlich aber jetzt nicht so gerne fährt, aus was für immer Gründen, vielleicht will man einfach überall gerne viel den neuseeländischen Wein probieren, dann gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, geführte Bustouren zum Beispiel mitzumachen. Und auch da gibt es verschiedene Anbieter, die man über der Tour buchen kann.
Und Fenja, du hast vorhin auch schon mehr oder weniger eine super Überleitung gemacht. Wenn ihr nämlich eure Neuseelandreise planen lassen wollt, individuell oder als geführte Gruppe oder wie auch immer mit dem Camper, dem Campervan, dann steht euch Marisa zur Verfügung und sie plant mit euch und berät natürlich auch und hat sicher noch den ein oder anderen Insider-Tipp. Und ihr findet ihr Profil in den Shownotes und könnt sie dann auch direkt kontaktieren. Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über die Organisation gesprochen und so ein bisschen über die Planung. Gibt es denn noch von euch 2, 3 Tipps, worauf man generell achten sollte, was man reservieren sollte oder vielleicht auch, ja, was vielleicht noch irgendwie im Zuge der Organisation wichtig sein könnte? Fällt euch da spontan irgendwas ein?
Die Kunden, die ich bisher hatte, die hatten die Idee, dass man zumindest am Anfang, wenn man jetzt sagt, man möchte kein Campervan, sich vielleicht 1, 2 Unterkünfte schon mal vorab reserviert, sich praktisch da schon so ein bisschen eine kleine Route überlegt und einen Mietwagen auf jeden Fall und dann vor Ort auch vielleicht ein bisschen selbst guckt, wo möchte ich dann hin. Was man natürlich aber trotzdem auch machen kann, ist, dass man sich schon vorher eine feste Route hinlegt und dann helfen mir natürlich gerne, so die schönsten Punkte anzufahren. Es ist natürlich immer ein bisschen eine Zeitfrage, wie viel Zeit hat man und was möchte man genau sehen, aber wir tun jeden individuell beraten und einfach dann die perfekte Route für einen zusammenstellen.
Genau, und ich würde auch immer sagen, auch wenn man schnell dazu verleitet wird, lieber insgesamt weniger einplanen und dafür ein bisschen mehr Zeit an jedem Ort, weil ich glaube, oft denkt man, oh, man will auf jeden Fall diese komplette Rundreise machen. Aber dann wird man halt schnell genervt, weil man dann denkt, oh, hier ist so schön, hier würde ich gerne noch ein bisschen bleiben, aber ich muss jetzt weiter, damit ich meinen Zeitplan schaffe. Und viele kommen dann doch nochmal ein zweites oder sogar drittes Mal nach Neuseeland. Und da braucht man dann die tollen Experten wie Marisa, die dann auch wirklich sagen können, nee, lass das lieber raus, aber mach dafür ein bisschen länger hier. Man hat einfach im Endeffekt mehr davon. Und was ich da vielleicht auch gerne nochmal dazu sagen will, in Neuseeland kann man super gut innerländisch fliegen. Also die Air New Zealand, die fliegt halt um die 20 Städte bzw. Regionen in Neuseeland an. Das heißt, man kann auch immer mal eine Strecke mit dem Flugzeug machen und damit man sich einfach nicht zu viel mit der Fahrerei vornimmt. Denn ja, Marisa hat recht, fahren ist total einfach, aber man darf halt nicht so rechnen, wie man bei uns jetzt in Deutschland rechnen würde. Also so Autobahnen auf der Südinsel zum Beispiel gibt es halt auch so in dem Sinne nicht. Das heißt, wir sagen eigentlich immer, plant mit nicht mehr als 60 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt, weil man dann auch mal anhalten will und Fotos machen und so. Also von daher, man kann sich schnell verzetteln. Und da würde ich immer dazu raten, nehmt euch lieber weniger vor oder guckt, wie ihr verschiedene Sachen vielleicht mal mit einem Flug kombiniert.
Und last but not least noch eine Frage. Wie sieht es aus? Ich als Neuseeland-Laie frage das jetzt. Wenn es um das Thema Kosten geht, muss ich ein bisschen mehr als in Europa rechnen? Im Schnitt? Über alles oder liege ich ungefähr gleich oder bin ich günstiger?
Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, dass was einfach den Preis erhöht, wenn man nach Neuseeland möchte, ist der lange Flug und der natürlich auch entsprechend teure Flug, weil es ist ja doch jetzt nicht wie zum Beispiel Spanien von uns entfernt, sondern tatsächlich eigentlich das andere Ende der Welt. Und von daher, das hebt etwas die Kosten. Aber ansonsten, wenn man jetzt über die Unterkünfte geht oder auch Mietwagen oder ähnliches, hat man in Neuseeland jetzt nicht unbedingt extrem höhere Preise. Was man vielleicht ein bisschen mit einbeziehen muss, ist, dass die Lebensmittel vielleicht ein bisschen teurer sind oder auch Alkohol oder ähnliches, solche Vergnügungsmittel, sage ich mal. Aber das reißt es eigentlich nicht raus. Also wenn man wirklich auf die Kosten schauen möchte, findet man auf jeden Fall entsprechende Unterkünfte für die Leute und man muss sich da eigentlich auch keine Sorgen machen. Wir haben bisher für jeden was gefunden.
Also wir haben natürlich als Tourism Board viele Statistiken und ich habe die jetzt extra mal bemüht vor dieser Aufnahme und habe gesehen, dass der deutsche Reisende in Neuseeland im Urlaub im Durchschnitt circa 130 Euro am Tag ausgibt. Also da wäre dann Unterkunft mit drin. Aber klar, genau wie du gerade schon gesagt hast, die Range ist natürlich riesig, ob du jetzt im Hostel übernachtest oder mit dem Camper unterwegs bist oder eher auf die 4-5-Sterne-Hotels gehst. Und man muss halt einfach auch mal schauen, gerade wenn man das mit so vergleichbaren Fernstreckenzielen vergleicht, wenn man essen geht zum Beispiel in Neuseeland, dann kommen da jetzt keine Steuern noch obendrauf, kein großes Trinkgeld. Das heißt, wenn man am Ende mal so runterrechnet, wie die ganzen Kosten sich so pro Tag umlegen, dann ist man oft erstaunt, dass es nicht teurer ist als jetzt, sag ich mal, irgendwo in Nordamerika in Urlaub oder so. Generell ist es wirklich eine ganz schwierig zu beantwortende Frage, denn es hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Umrechnungskurs etc. ab.
Okay, wow. Also ich habe mega viel gelernt. Danke euch an der Stelle schon mal.
Ja, vielen Dank.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch darauf, euch weitere Infos geben zu können über Marisa. Deshalb danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Und in dem Sinne, bis bald. Danke und ciao, ciao.
Mate wa, sagen wir in Neuseeland. Bis bald.